Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Oh, ist das okay so? Ich werde lauter im Eifer des Gefechtes. Ja, Botschaft Gottes geht heute Morgen an uns. Jesus möchte unseren Horizont erweitern. Das ist eine gute Botschaft. Ein bisschen auch mein Thema, nur vielleicht von einer anderen Seite beleuchtet. Ich würde gerne mit euch heute Morgen über das Thema sprechen, dass der Segen Gottes uns auch in die Pflicht nimmt. Dass jeder Segen, den wir empfangen, jedes Heil, das wir empfangen, auch gleichzeitig eine Verpflichtung für unser Leben ist. Ja, als Gott den Menschen schuf, sagt er, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist eine tolle Sache, ja. Brauche ich euch ja nicht weiter zu erklären. Ich bin jetzt vorigen Freitag zum 6. Mal Großvater geworden. Ja. Erwähne das immer wieder gerne. Gestern Nachmittag habe ich mein Enkelkind auf dem Arm gehabt, so eine Woche alt. Man ist ja wieder erstaunt, wie klein man angefangen hat. Ja, jedes Mal neu denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Und dann war ich bei meinen Kindern und dann habe ich mein Enkelkind begrüßt. Und die sind ja auch gar nicht schwer, kann man noch eine Weile tragen, ja. Und dann kommt der schönste Moment als Großvater, wenn ich es dann wieder abgebe. Und sage, gute Nacht. Wohlwissend, ich werde gut schlafen. Und wohlwissend, sie werden mit Unterbrechung schlafen. Und so süß so Babys sind, auf der anderen Seite so groß und so gewaltig ist dann auch die Verantwortung. Heute ist ja Muttertag. Und das ist eine gewaltige Verantwortung. Kinder sind ja immer nicht nur süß. Jedenfalls meine waren nicht nur süß. Manchmal ist es auch eine Herausforderung, ja. Manchmal gerät man auch in Wut. Ne? Manchmal gerät man in Verzückung. Aber auf jeden Fall ist es eine große Verantwortung, ja, die Gott einfach ja, in unser Herz hineinlegt, unser Leben. Seid fruchtbar und mehret euch, war die Botschaft Gottes. Und ich sag mal, mit anderen Worten ein bisschen lustig, viel Glück dabei. Ja, eine große Aufgabe. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Ich hoffe, dass ich euch die noch nicht gezeigt habe, von ein paar Herren, die ihr sicher alle gut kennt. Ich weiß nur nicht, ob ihr sie wiedererkennt. Kennt ihr diesen Herrn? Na? Also bitte, komm. Die Schulzeit ist doch so lange nicht her. Das ist der Herr Gutenberg. Erfinder der Buchdruckerkunst. Ja, der hat ungefähr zur Zeit Luthers gelebt, 14. bis 15. Jahrhundert, hat geniale Dinge entdeckt und hat die Buchdruckerkunst entdeckt. Und das erste Buch, das gedruckt worden ist, ist eine Gutenberg-Bibel. 3 Millionen Euro, wer sich die leisten kann. Gibt es nur noch, glaube ich, 10 Stück von in der ganzen Welt, also sehr begehrt. Aber jeder Segen beinhaltet auch eine Verpflichtung. Und viele Menschen übernehmen heute noch Verpflichtungen, die ganze Buchdruckindustrie, obwohl es schwierige Zeiten für sie ist im neuen Medienzeitalter. Aber das schafft auch eine Verpflichtung. Und diese Verpflichtung haben sie aufgenommen damals. Er hat den Segen Gottes empfangen, indem er diese Entdeckung gemacht hat. Und andere haben die Verpflichtung übernommen, haben eine Bibel gedruckt, haben das umgesetzt. Und bis heute ja, ist die Bibel der absolute Bestseller über der Welt, uneinholbar. In den Auflagen, in den Stückzahlen, auch in den Übersetzungen, ich glaube mittlerweile 2500 Sprachen und Dialekte, also unschlagbar. Und ihr seht, auch da ist das Prinzip von Segen und Verpflichtungen gleich. Ich habe noch einen Herrn für euch rausgesucht. Kennt ihr den? Ja, schon ein bisschen älter, schon länger her. Ja, das ist der Robert Koch. Und ja, der hat sich auch investiert. Und hat am Ende ja die Tuberkulose-Bazillen und die Impfung dagegen entdeckt und so weiter. Und auch das ist eine Verpflichtung, bis heute hin eine Verpflichtung, unsere Kinder impfen zu lassen und so. Heute vielleicht noch weniger, aber in der damaligen Zeit ja, war das nicht nur eine Erfindung, sondern auch eine Verpflichtung, die am Ende weltweit ist und die ja, uns alle gut getan hat, weil wir das angenommen haben und weil wir das in Verantwortung genommen haben. Ich habe noch einen Herrn für euch, aber den müsst ihr jetzt kennen, enttäuscht mich jetzt nicht. Ja? Das ist Bismarck. Ja, er war nicht nur ein großer deutscher Regierungschef, sondern er war auch ein Visionär. Und ihr Lieben, wenn ihr heute auf euren Lohnstreifen guckt, dann stellt ihr immer noch fest, dass Sozialabgaben, die euch so sehr ärgern manchmal, wo ihr fragt, wie kann das sein? Und ihr regt euch auf. Bedankt euch bei ihm. Er hat die geniale Idee gehabt, dass eine Gesellschaft Sorge tragen muss für die Leidtragenden, für die Kranken, für die Schwachen und so. Und hat unser Sozialsystem, was bis heute weltweit unerreicht ist, in die Wege geleitet. Und dann haben Menschen daraus ein System gemacht, haben das weiterentwickelt, haben das als Verpflichtung angenommen. Heute ist es für uns keine Verpflichtung mehr. Wir werden da nicht mehr großartig gefragt. Ja, das Geld siehst du nicht, das wird einfach einbehalten und wird verwendet für die, die es nötig haben. Das ist eine tolle Sache. Also, wenn du deinen Gehaltsstreifen mal anguckst, schaust du drauf und sagst, Vater im Himmel, ich danke dir für Herrn Bismarck. Du hast ihn inspiriert durch deinen guten Heiligen Geist und ich gebe das gerne ab. Ich bin ja gesund, du hast mich bewahrt und ich investiere das gerne für Leute, die das nötig haben. Ja, das wäre doch auch mal eine Haltung, oder? Ne? Anstatt da zu grummeln und so. So, dann habe ich noch einen für euch, der ist nicht ganz so positiv, kommt der rüber heute. Wisst ihr, wer das ist? Das ist Otto Hahn, Erfinder der Atombombe oder der Kernspaltung. Das hat viel Leid über die Welt gebracht, weil Menschen das auch in Verpflichtung genommen haben, aber in eine schlechte am Anfang. Heute wiederum in eine gute. Es gibt einen Atomschwervertrag, es gibt eine Atomenergiebehörde, die versucht, das in Grenzen zu halten. Auch das ist eine Verpflichtung. Und noch ein Bild habe ich für euch. Kennt ihr die Herren? Ja? Ich höre nur Gemurmel, keine klaren Antworten. Das sind die 2+4 Gespräche der Deutschen Wiedervereinigung. Ja? Das sind die Außenminister der damaligen Siegermächte, wie es damals noch hieß, der ehemaligen DDR und der Bundesrepublik Deutschland. Das sind die 2+4 Gespräche. Was die da unterschrieben haben, ist die Deutsche Wiedervereinigung. Ja? Genau, Lob und Dank. Vorige Woche stand in unserer Wuppertaler Zeitung, diese Unterschrift hat uns bis heute 200 Milliarden Euro gekostet. Dann ist der Applaus wieder zurückhaltender. Aber das ist die Verpflichtung. Ja? Das ist auf der einen Seite, ich habe ja das miterleben dürfen, ich war gerade im Sprachkursus in der Schweiz und da war die Tagesschau das Spannendste, was man gucken konnte. Ja, und dann habe ich die Gesichter gesehen und so weiter, die damals über die Brücke liefen, die Grenzen sind offen, die Menschen konnten das gar nicht fassen, lagen sich weinend in den Armen, nicht zu ahnen, dass das einmal 200 Milliarden Euro kostet. Ja. Aber das ist eine Verpflichtung, die wir angenommen haben, die wir gerne angenommen haben, weil Gott uns gesegnet hat, hat unser Land einer Wiedervereinigung geschenkt, das, was kein Mensch für möglich gehalten hatte zu der damaligen Zeit, hat Gott gewirkt in großer Gnade. Und so dürfen wir ein vereintes Land sein mit all den Herausforderungen und Schwierigkeiten. Und es hat eine Menge Verpflichtungen mitgebracht, an denen wir heute noch arbeiten. Ja, 20, 25 Jahre später gibt es immer noch Aufgaben. Und so ist jeder Segen Gottes, alles das, was er in unser Leben hineinlegt, auch eine Verpflichtung. Und da würde ich euch heute Morgen gerne für gewinnen. Ich möchte mit euch ein paar biblische Passagen anschauen, um so das in euer Herz hineinzubrennen und vor allen Dingen ein Gedanke. Die liebe Kirche hat immer wieder versucht, diesen Gedanken durch erzieherische Maßnahmen, manchmal durch ein bisschen manipulativen Druck. Ja, ich selbst war, vor, als ich gläubig wurde, einer, der sehr viel manipulativen Druck erzeugt hat. Ich weiß noch, meine damalige junge Leute, die in Wuppertal waren, die waren froh, als ich nach Kamerun ging. Da war der lästige Manipulator, der uns immer unter Druck gesetzt hat, dem lebendigen Gott zu dienen, immer wieder gefordert hat, immer wieder uns ja nicht nur motiviert hat, sondern den Leuten lästig gefallen ist. Die Absicht war gut, die Angelegenheit, die Ausführung war miserabel. Leute unter Druck setzen, einfach das Gute zu tun. Es geht auch nicht um ein bedrohliches Gemeindeprogramm. Ja. Es geht auch nicht darum, euch ein schlechtes Gewissen zu machen. Ja. Wenn ich meine Predigten von damals höre, von 20 Jahren, habe ich euch schon erzählt, ja. Die sind da in Wuppertal im Keller. Irgendwann habe ich die Kassetten entdeckt. Da hat irgendjemand in eifriger Form hat das damals aufgenommen und hat das in den Keller gestellt. Und irgendwann kam das zum Vorschein. Und wir hatten damals so ein paar italienische Geschwister, die haben die Kassetten mit nach Hause genommen und haben die gehört. Und dann kamen die sonntags zu mir und sagten: Hör mal, Bernd, du bist ja nur noch ein Schatten deiner selbst. Ich sage: Wieso? Ich habe eine Predigt von dir gehört, da hast du noch gepredigt. Heute hältst du nur noch Vorträge. Boah. Und dann habe ich die Predigt mal selbst gehört und habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Da ging es aus dem Gottesdienst und wusste nicht mehr, ob ich in den Himmel kommen soll oder nicht. Also richtig unter Druck gesetzt, manipulativ, mit der Hölle gedroht und da. Boah. Da habe ich gedacht, meine Güte. Gut, dass sie dich da zu Ende haben reden lassen, dass sie dich von der Bühne geholt haben, ne? Und da waren immer noch welche dabei, die haben mir einzeln auf die Schulter geklopft und haben gedacht, klasse, du hast uns wieder mal richtig fertig gemacht, super. Das waren damals gute Predigten. Und heute, wenn ich das sehe, denke ich, oh, da hast du aber mächtig die Leute unter Druck gesetzt. Dabei ist das Prinzip Gottes ja eigentlich ein völlig anderes. Der Apostel Paulus sagt in Römer 8, Vers 14, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Nicht welche der Pastor und das Gemeindeprogramm und das schlechte Gewissen und die bedrohliche Hölle und alles das, nicht dass das antreibt, das sind Gottes Kinder, sondern der vom Geist Gottes getrieben, geleitet ist, das sind die, die Gottes Kinder sind. Da habe ich gedacht, guck mal, wie der lebendige Gott doch ein anderes System hat als Manipulation, Druck ausüben, nicht wahr, bedrohliches Szenario, schlechtes Gewissen, ja, all die Dinge, die ja bei Menschen eigentlich ganz gut funktionieren, ja. Die Menschen wirklich antreiben, aber das ist eigentlich, was Gott im Prinzip will. Er möchte, dass wir die Heilerfahrung, die Heilserfahrung unseres Lebens nicht nur genießen, nicht nur willkommen heißen, nicht nur schön finden, nicht nur herrlich finden, sondern die Horizonterweiterung nicht nur gerne annehmen, sondern dass damit auch ja, eine Verpflichtung, eine innere Verpflichtung verbunden ist, die der lebendige Gott in uns hineinlegt und die er auch erwartet. Ich habe aufgrund dieser Tatsache mal meine Bibel untersucht und ich habe ein paar erstaunliche Entdeckungen gemacht, die ich eigentlich wusste, aber die mir nochmal so richtig deutlich geworden sind. Wisst ihr, als der Herr Jesus die Geschichte erzählt von dem Mann, der in großer Schuld war gegenüber dem Gott. Oder Jesus gegenüber seinem König. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich größtenteils alle. Der kommt dann zu seinem Herrn. Und er sagt den Satz, Herr, hab Erbarmen mit mir. Und vergib mir, ich will dir alles bezahlen, eigentlich was er nicht konnte. Die Aussage war eigentlich falsch. Aber man spürte, der Mann ist in Not. Der Mann weiß nicht aus noch ein. Er steht vor dem Ruin seines Lebens. Und er kommt zum König und er bittet um Erbarmen. Und der König in seiner großen Barmherzigkeit erlässt ihm seine Schuld. Das ist ein tolles Zeugnis des Wirken Gottes an unserem Leben. Und dann ist mir nochmal aufgefallen, wie die Geschichte weitergeht. Und die kennt ihr alle, aber vielleicht ist euch noch nicht aufgefallen, dass der König ihm keine guten Ratschläge mit auf den Weg gegeben hat. Er hat nicht gesagt, mein lieber Freund, jetzt pass mal auf. Du kommst zu mir und du hast eine Riesenschuld, die du nie bezahlen kannst. Und jetzt bin ich gnädig und barmherzig mit dir und erlasse dir alle deine Schuld. Und jetzt möchte ich dich warnen in deinem zukünftigen Leben, dass du mit diesem Segen verantwortungsvoll umgehst. Es könnte sein, dass dir jemand begegnet, der dir schuldig ist, dann denke daran, was ich dir getan habe. All das, ihr Lieben, hat nicht stattgefunden. Er hat ihm einfach nur vergeben. Ohne Erklärung, ohne Anweisung, ohne Drohung, ohne Gewissen machen, ohne alles. Einfach nur vergeben. Ihr wisst, wie die Geschichte weitergegangen ist. Er geht raus und geht vor die Tür und trifft einen seiner kleinen Schuldner. Und er handelt genau falsch.
Er nimmt ihn und würgt ihn und lässt ihn ins Gefängnis werfen und sagt, bezahle mir alles, bis auf Heller und Pfennig, eher kommst du nicht aus dem Gefängnis. Den Segen, den er erlebt und erfahren hat, war für ihn keine Verpflichtung. Ganz im Gegenteil. Er hat das nicht wirklich in sein Herz aufgenommen. Er hat die Schuldbefreiung für sich in Anspruch genommen, hat fröhlich gelebt und gesagt, ich bin frei. Und hat nicht daraus eine Verpflichtung für sein Leben gemacht, so zu handeln für den Rest seines Lebens, im sicheren Wissen, der Segen, der mir widerfahren ist, den werde ich leben, da werde ich handeln, genauso wie Gott mit mir umgegangen ist, genauso lebe ich mein zukünftiges Leben. Weil er den Segen nicht in eine Pflicht umgewandelt hat, hat er am Ende den Segen verloren. Der König hört davon, bestellt ihn ein und sagt, hör mal, solltest du nicht barmherzig sein mit deinem Mitknecht, wie ich barmherzig war mit dir? Und weil du es nicht warst, wirst du alles bezahlen. Er hat den Segen verloren, weil er nur den Segen genossen hat und nicht den Segen zur Verpflichtung seines Lebens gemacht hat. Ich könnte euch zahlreiche Bibelstellen nennen. Als der lebendige Gott die Talente verteilt, oder wenn ich mal heute Morgen deinen Horizont erweitert, dann tut er das nicht nur, um deinen Horizont zu erweitern, um dich noch mehr zu begaben und dich noch weiser zu machen, sondern das ist auch ein Teil. Und hier, bei den Talenten, ihr Lieben, haben wir genau dasselbe. Da ist der König, der reist außer Landes und der rüstet seine Knechte aus, je nach Fähigkeit und nach Bedürfnissen. Im einen Gleichnis 10, 5 und 2 oder 5, 2 und 1. Und er gibt seinen Knechten göttliche Fähigkeiten, göttliche Weisheit, Talente von Gott, ausgerüstet von ihm. Und auch hier wieder, ihr Lieben, dasselbe Prinzip. Jesus sagt ihnen nicht, ich hoffe, ihr wisst, was ihr heute von mir empfangen habt. Ich hoffe, ihr realisiert, welche große Gnade euch heute zuteil wird, dass ihr armselige Menschen Talente von Gott bekommt. Und ich hoffe, dass ihr damit verantwortungsvoll umgeht. Kein Wort. Jesus gibt seine Gaben, seine Talente, seine Geschenke und sagt, das ist Teil des Reiches Gottes. Ich befähige euch. Ich erweitere euren Horizont. Ich begabe euch. Ich begnade euch. Ihr seid fähige Menschen. Mit Fähigkeiten. Sowohl natürliche als auch geistliche. Und Jesus sagt, bleibe ohne Anweisung. Und überlässt die Gaben den Menschen, die sie empfangen haben. Und wiederum ist dieselbe Situation, dass Jesus am Ende zu ihnen kommt und sagt, wie habt ihr denn eure Verpflichtung gelebt? Was bedeutete das denn für euch, göttliche Gaben zu bekommen? Was hat das denn mit euch gemacht? Und auch die Geschichte kennt ihr. Für die einen war das eine Verpflichtung zum Handeln. Ja, die haben gesagt, Mensch, wir haben von Gott etwas empfangen, wir müssen damit umgehen, wir müssen damit leben, wir müssen ja damit handeln, wir müssen das vermehren, wie auch immer sie gedacht haben. Und sie wussten, das ist unsere Verantwortung. Zwei von ihnen haben die Verantwortung aufgenommen und haben gewusst, der Segen Gottes ist eine Verpflichtung. Gott nimmt uns in die Pflicht, indem er uns begabt mit göttlichen Gaben, indem er etwas von seinem Reich uns gibt und damit werden und müssen wir handeln. Und der Dritte im Bunde, ihr Lieben, der hat die Verpflichtung nicht angenommen. Ich will in die Geschichte nicht weiter eingehen. Der hat das einfach verbuddelt, hat gesagt, wenn mein Herr kommt, dann gebe ich ihm das zurück, was er gegeben hat. Dann habe ich fein darauf aufgepasst, habe auch nichts mit angefangen, habe nichts zum Nutzen gemacht. Paulus sagt einmal, die Gnade, die mir widerfahren ist, ist nicht vergeblich gewesen. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Wow. Für ihn war Gabe und Gnade Verpflichtung gegenüber dem lebendigen Gott. Es gibt noch eine ganz tolle Geschichte aus dem Alten Testament, die will ich euch auch noch gerne ans Herz legen. Und so Bilder des Alten Neuen Testamentes klingen ja lange und segensreich nach. Ich hoffe, ihr kennt das Buch Esther. Esther ist die Castingshow des Alten Testamentes. Ja, ihr denkt, das wäre was Neues, dabei ist das uralt. Jetzt höre ich alle lächeln, ihr seid im Geschäft. Gut, bei Esther war das auch so. Die Frau des Königs hatte sich daneben benommen, der König hat sie abserviert, es musste eine neue her. So wie das damals zu Zeiten Esthers üblich war, wurden die schönsten Jungfrauen des Landes zusammengenommen. Man hat sie ausgesucht, hat sie zusammengenommen in den Königspalast. Und die kriegten jetzt eine sechsmonatige, Lifting? Nein, die waren noch jung, die brauchen kein Lifting, bitte dich. Was? Beauty, genau, das ist es. Ihr kennt euch aus. Schön, dass ihr euch so auskennt. Ja, die haben ein Beauty-Programm absolviert. Also, wenn du das mal nachlesen willst, da können wir noch was verlernen heutzutage. Also, toll. Eine schöner wie die andere. Und die Auswahl war dann nicht ganz jugendfrei. Die kam dann zum König. Und der König hat sie dann auf seine Weise auch begutachtet und wieder weggeschickt. Und ich weiß gar nicht, wie viel das war. Ich glaube, steht auch nicht. Aber Esther, das war eine Jüdin. Und ihr Onkel, der Mordecai, der hatte diesen Plan und hat gesagt, ich will meine Esther hineinschmuggeln in das Königshaus als Jüdin. Die waren damals in Gefangenschaft in einem fremden Land. Und hat natürlich verschwiegen, dass sie Jüdin war. Das war noch nachteilig. Und dann kam die und Esther war offensichtlich die Schönste. War die Begehrenswerteste. War die, die das Beauty-Programm aufgesaugt hat. Übrigens nur ein Nebensatz. Ist eine Geschichte. Alle die anderen Frauen haben sowohl das Beauty-Programm des Königs in Anspruch genommen und haben noch zusätzlich, was sie dachten, ist noch hilfreich hinzugenommen. Von Esther heißt es, sie nahm ausschließlich das, was der Diener des Königs ihr antat. Das ist übrigens ein tolles Bild auf den Heiligen Geist. Nichts anderes hat sie genommen. Und das hat sie offensichtlich zur Schönsten gemacht. Und wie das im Märchen oft so ist es auch in der Geschichte. Sie wurde König, Königin, sie kam im Palast und so weiter und so weiter. So, toll. Das ist ein Segen Gottes. Esther von einem kleinen Judenmädchen zum Königin der damaligen Zeit. Wow, herrlich. Leben herrlich und in Freuden, Glanz und Gloria, Wohlsein alle Tage. Irgendwann schlug die Stimmung im Lande um und die Juden wurden verfolgt. Es gab einen Gegenspieler und der hat den König dazu gebracht, ein Gesetz zu unterzeichnen. Und dann kommt die Geschichte, die so sehr bewegend ist. Und dann spricht ihr Onkel zu ihr und sagt, Esther, ich möchte mich da mal daran erinnern. Vielleicht hat Gott dich für diesen Zeitpunkt in den Palast gebracht. Es geht nicht nur um Segen, es geht nicht nur, dass du das genießt. Es geht auch darum, eine Verpflichtung aufzunehmen, um dein Volk zu retten. Und Esther sagt, der König hat mich 30 Tage nicht zu sich kommen lassen und wenn ich jetzt zu ihm gehe und er streckt sein Zepter mir nicht entgegen, dann werde ich sterben. Und Mordecai sagt, Esther, das ist deine heilige Verpflichtung. Glaub ja nicht, dass wenn wir alle sterben und draufgehen, du dein Leben retten kannst. Glaub das ja nicht. Gott hat dich an diese Stelle gebracht, um diesen Segen und diese Verpflichtung einzugehen. Esther hat dann gesagt, fastet alle 3 Tage, kein Essen, kein Trinken und dann will ich zum König gehen. Und dann war dieser herrliche Segen, dieser wunderbare Leben im Königspalast, beinhaltete auch eine heilige Verpflichtung. Und diese heilige Verpflichtung, an die hat Mordecai sie erinnert, bist du nicht deswegen in den Palast gekommen, für diesen Tag, für diesen Augenblick, und denk ja nicht, du könntest alleine dein Leben retten, während wir alle vor die Hunde gehen. Glaub ja nicht. Und Esther hat diese Verpflichtung angenommen, ist hineingegangen Wenn wir mal nachlesen, die Geschichte von Esther ist eine tolle Geschichte, gut zu lesen. Und sie hat Rettung bewirkt für ihr ganzes Volk und auf eine wunderbare Art und Weise. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade ist mir gegenüber nicht vergeblich gewesen. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle, sagt Paulus 1. Korinther 15, Vers 10. Er sagt, die Gnade Gottes ist nicht nur meine Hoffnung und die Herrlichkeit. Ich komme in den Himmel. Ja, es ist wunderbar. Der Segen Gottes fließt. Das Heil Gottes fließt in mein Leben. Herrlich und wunderbar. Er wusste, die Gnade Gottes hat mich verpflichtet, mehr zu arbeiten als sie alle. Weil ich mehr Gnade empfangen habe als alle. Ich habe Christen getötet. Ich habe sie verfolgt. Ich habe sie verfolgt bis ins Ausland. Seine Gnade war groß in meinem Leben. Und damit wird auch meine Arbeit für das Reich Gottes groß sein müssen, entsprechend des Segens Gottes, der mir widerfahren ist. In dem keiner von uns, der Jesus nachfolgt, wird in Unversöhnlichkeit leben. Keiner von uns. Wer wirklich Jesus erlebt hat und seine Vergebung erlebt hat, der wird niemals in Unversöhnlichkeit leben können. Das ist ausgeschlossen, weil sein Heil und seine Vergebung eine Verpflichtung für unser Leben ist. Vater, vergib uns, wie wir vergeben haben unseren Schuldigern. Es ist nicht anders möglich. Oft kommen Menschen zu mir, die sagen, ich kann nicht vergeben. Das ist eine Lüge des Teufels. Die Frage ist nicht, ob du kannst, du musst. Es ist eine heilige Verpflichtung. Wenn dir der Geist Gottes und das Blut Jesu und die Herrlichkeit Gottes vergeben hat, dann ist es eine heilige Verpflichtung, dass du vergibst. Und sag nicht, du kannst nicht. Sag ehrlicherweise, du willst nicht, dann kann dir geholfen werden. Und vielleicht ist der Grund, dass du die Vergebung Jesu noch nicht in dem Maße erfahren hast. Lass doch das Heil Jesu Christi dein Leben pulsieren. Das ist etwas Großartiges, das ist ein Vorrecht. Deswegen starb Jesus am Kreuz auf Golgatha, damit das volle Heil hineinfließt in dein und mein Leben. Keinem von uns, der errettet ist, ihr Lieben, kann die Rettung von Menschen egal sein. Es ist ausgeschlossen. Es kann nicht sein. Und wenn es egal ist, dann lass nochmal das Heil Jesus in dein Leben hineinfließen. Denk nochmal darüber nach, lass dir nochmal groß werden, mach nochmal ein Gebet und sag, Herr, schenk mir nochmal Gnade, dass ich deine Errettung in meinem Leben nochmal so groß sehe, dass das vor meinem geistlichen Auge steht, dass es mein Herz bewegt. Wenn jemand errettet ist, dann kann es ihm nicht egal sein, dass Menschen verloren gehen. Das ist ausgeschlossen. Und wenn das der Fall ist, dann tu was. Lass dich vom Geist Gottes berühren. Auch heute Morgen. Wenn der Geist Gottes zu dir spricht, ich will deinen Horizont erweitern, vielleicht in dem Punkt. Dass die Liebe Gottes pulsiert. Ihr Lieben, keiner von uns kann in Selbstzufriedenheit, Überheblichkeit und Prahlerei leben, wer die Demut Jesu lebt und erfahren hat. Keiner kann selbstgerecht sein, auf sein Recht pochen, dem Gnade widerfahren ist, denn wenn uns Recht widerfahren wäre, dann wären wir alle verloren für die Zeit und Ewigkeit. Das wäre recht. Aber uns ist Gnade widerfahren. So, hör auf mit deinem Anspruch. Hör auf mit deinem, das steht mir zu. Hör auf mit deinem, das fordere ich. Hör auf damit. Das ist nicht der Weg Gottes. Schau an, was Jesus gegeben hat. Er hätte Recht fordern können und er hat sein Leben gegeben in Sanftmut und Demut am Kreuz auf Golgatha, damit wir Heil erfahren. Und er kann nicht verstehen, dass Menschen, die seine Demut aufgenommen haben, nicht in Demut leben. Und eben Demut gegenüber Gott zeigt sich gegenüber Menschen. Man kann nicht demütig gegenüber Gott sein und hochmütig gegenüber Menschen. Das ist schizophren. Da musst du in eine geschlossene Anstalt. Das geht nicht. Segen Gottes verpflichtet. Und überlegt nur mal, in unserem Land, ihr Lieben, ich bin 1953 geboren. Ich habe noch keinen Schuss gehört. Ich habe noch keine Bombe gesehen. Ich habe noch keinen Tag gehungert. Ich habe noch keinen Tag Not gehabt, wie meine Generationen vorher. Am Dienstag war ich noch in der Seniorenstunde bei uns. Das ist ein Mann, der ist 88 Jahre. Ich sage, ich bin 53 geboren. Und Jo sagt, da kam ich gerade aus Gefangenschaft. 8 Jahre Sibirien. Vielleicht kann ich dir gar nicht erzählen. Kann ich dir heute noch nicht erzählen. Jetzt kann ich ja die Worte hören, ja, aber verstehen, was der Mann da durchlitten hat, können nur die, die das auch. Überleg mal den Segen, den Gott uns gibt. Wir leben hier. Jeden Tag. Jeden Tag. Wow. Ist uns das auch zur Verpflichtung geworden? Oder reicht das zum Meckern? Ja? Hier nicht genug, da nicht genug und dies und dies und dies und dies. Der Segen Gottes, den wir erleben, eine Friedenszeit, die in Deutschland, in der ganzen deutschen Geschichte noch nie gewesen ist, ist in der Länge und in der Intensität. Ja, und wenn wir heute in die Ukraine schauen, dann schaue ich da hin und denke, was macht das wohl alles werden? Das kenne ich gar nicht. Ja, der Kalte Krieg war zwar kalt irgendwo, aber doch nicht bei mir. Ich habe da vom Kalten Krieg nichts mitgekriegt. Nur in der Tagesschau war der Kalte Krieg, aber bei mir zu Hause nicht. Da habe ich doch gar nichts von mitgekriegt. Ihr Lieben, und manchmal müssen wir uns erinnern, die Juden, die hatten ein tolles Programm vom Laubhüttenfest. Ja? Wir fahren ja dahin und machen da Touristenübung draus. Aber Gott hat schon einen tollen Plan gehabt. Jedes Jahr, einmal im Jahr, mussten die ihre tollen Wohnungen verlassen, ihre Häuser verlassen, ihre Mikrowelle verlassen und mussten in eine Laubhütte ziehen. Ja? Willkommen bei den Pygmäen. Ja? Und das haben die gemacht und haben, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube 3 Tage haben die da in der Laubhütte gelebt. Jedes Jahr 3 Tage. So. Und mussten all dem, was sie sonst in Annehmlichkeiten des Lebens, mussten sie ja auf Wiedersehen sagen und haben in den Laubhütten gelebt. Und Gott hat gesagt, das erwarte ich von euch, dass ihr wisst, wo ihr herkommt. Wo ich euch herausgerettet habe. Und das ist ja mal toll. Ich meine, das kannst du auch mal machen. Zieh mal in den Garten, nimmst du mal ein einfaches Zelt. Ne? Nimmst du mal 3 Steine und schlägst mal ein bisschen Holz im Garten, machst du mal einen schönen Ofen. Ne? Vielleicht können dir unsere afrikanischen Geschwister ein bisschen helfen, die wissen, wie das geht. Ja, ziehst du mal in eine Hütte und dann machst du mal ein bisschen Feuer. Ne? Kein fließendes Wasser, kein Licht, kein gar nichts. Dann denkst du, wow. Und dann merken wir mal, und dann merken auch die Juden, woraus Gott uns errettet hat. Um daraus auch eine Verpflichtung zu machen. Es ist Gott, ja, eine Ehre, im Segen Gottes zu leben. Abraham, unser Glaubensvater, wurde schon gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ihr Lieben, möchte ich noch mal vielleicht 5 Minuten daran erinnern, was ist denn eigentlich passiert auf dem Weg, als dem, der vergeben wurde, zu dem gegangen ist, der ihm schuldig war. Ich habe mich oft gefragt, Vater im Himmel, was ist denn auf dem Weg passiert? Es gibt es doch gar nicht. Wie kann das denn sein, dass jemand eine Riesenschuld vergeben hat und auf dem Weg dahin das alles vergisst? Es geht. Vielleicht nicht so schnell wie in unserer Geschichte, aber es geht. Wir können vergesslich sein. Der Petrus schreibt, eben deshalb wendet allen Fleiß auf und reicht eurem Glauben auch das Wohlverhalten dar. Und mit dem Wohlverhalten die Erkenntnis, mit der Erkenntnis die Enthaltsamkeit, mit der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, mit dem Ausharren aber die Gottseligkeit, mit dem Gottseligkeit aber die Bruderliebe, mit der Bruderliebe aber die Liebe und nennt uns 7 Elemente. Wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und wachsen, lassen Sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge noch fruchtleer sein. Bei wem aber diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung seiner früheren Sünden vergessen. Das geht. Jona im Bauch des Fisches sagt, alle die, die auf nichtige Götzen achten, verlassen ihre Gnade. All die mit Kleinigkeiten beschäftigt sind, verlassen die große Gnade Gottes. Jona im Bauch des Fisches, und er hat ja wirklich eine harte Tour mitgemacht. Als er da unten saß, ausweglos, da wurde ihm klar, die auf nichtige Götzen achten, die verlassen ihre Gnade. Jesus sagt den Pharisäern, wenn ihr blind wäret, dann könnt ihr euch geholfen werden. Aber da ihr seht, seid ihr in Verantwortung. Und ihr Lieben, Gott segnet uns und erfüllt uns. Und wir wünschen uns das von ganzem Herzen. Und wir beten dafür immer wieder aufs Neue. Und Gott gibt in seiner Kraft, in seiner Herrlichkeit. Er erweitert unseren Horizont. Er beschenkt uns. Er macht uns heil. Er segnet uns. Er rüstet uns aus. Er bewahrt uns. Neben von der meisten Bewahrung bekommen wir ja nichts mit, weil wir ja bewahrt werden. Ja. Bewahrung ist ja eine Faszination. Ich weiß nicht, ob wir das später einmal sehen werden, ne? Ob du mal den Videofilm deines Lebens siehst und siehst einmal, wo Gott dich bewahrt hat, denn wir haben es ja nicht gemerkt, wir sind ja bewahrt geblieben. Ja. Ja, wir setzen uns in unsere Karre, fahren 1000 Kilometer einmal hin und her, kommen glücklich zu Hause an, sagen danke Herr und ahnen ja nicht, ne, wie die Engel nass geschwitzt sind und sagen, puh, den haben wir noch mal durchgebracht, ja. Das ahnen wir ja nicht. Das ist Gottes Bewahrung. Und ich möchte euch oder mich auch dazu gewinnen heute Morgen, das nicht nur ausruhend und wohlwollend anzuerkennen und zu sehen, sondern auch zu erkennen, unser Vater im Himmel, wo ist die Verpflichtung darin? Die, die Gottes Geist treibt, die sind Gottes Kinder. Treibt dich da noch eine Pflicht? Nicht ein Kirchenprogramm, nicht ein schlechtes Gewissen, nicht die Hölle, nicht der Druck, nicht die Manipulation. Die alle nicht. Die können noch nichts bewirken. Die haben noch nie was bewirkt. Selbst Gottes Gesetz hat nichts bewirkt. Da sollen unsere Gesetze wirken, ist da lachhaft. Gott hat einen anderen Weg. Er füllt dein Herz und er füllt deine Seele und er begabt dich und er macht dich herrlich und er vergibt dir und er füllt dein Leben mit Gnade und Barmherzigkeit jeden Tag neu. Er macht dich reich, unendlich reich. Und ich hoffe, der Geist Gottes lässt dich fühlen heute Morgen, hey, da steckt doch eine Pflicht drin. Willst du sie annehmen? Versprich mir wenigstens mal darüber nachzudenken. Das wäre ja schon ein Bombenerfolg. Und sagen, wo ist die Verpflichtung, die du von mir erwartest? Denn am Ende, ihr Lieben, als der Herr wiederkam und mit seinen Knechten gerechnet hat, da ging es um die Verpflichtung. Am Ende, als er nicht vergeben hatte, da ging es um die Verpflichtung. Und sagt, hättest du nicht? Und dann merkst du, dass der lebendige Gott auch eine Erwartung hat. Er hat nur dich und mich auf dieser Erde, um sein Heil groß zu machen. Ich wünsche dir einen unruhigen Nachmittag. Und Gottes Segen, wenn du dich in die Pflicht nehmen lässt vom Geist Gottes, für den Segen, den Gott dir gibt. Ich bin ja Gastredner, ich kann ja so reden. Gott segne euch und uns. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen. Herr, du hast uns reich gemacht, du hast uns gesegnet, du hast uns vergeben. Herr, wir sind Menschen, die Zukunft haben, die Hoffnung haben, die in die Ewigkeit eingehen, Herr Jesus, aufgrund deiner Güte und Barmherzigkeit. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du das in unseren Herzen auch nicht nur zum Segen sein lässt, nicht nur zum Wohlempfinden, nicht nur zur Freude, sondern auch zu einer Verpflichtung, Herr, dir, dem lebendigen Gott und auch Menschen gegenüber. Ich danke dir, dass du uns aussendest, Herr Jesus, in unserer Familie, in unserer Umgebung, in unserer Nachbarschaft, Herr Jesus, in unserer Kollegenschaft, da, wo du uns hinsendest, Herr, da möchten wir, Herr Jesus, deine innere Verpflichtung leben. Und wenn du uns treibst, Heiliger Geist, und das tust du, dann sind wir deine Kinder. Ich danke dir dafür, Herr. Treibe uns, weil das der Segen Gottes ist. Ich preise deinen wunderbaren Namen und gebe dir die Ehre. Amen.